Ja, dieses Lied, das wir gerade gesungen haben, spricht von der Hoffnung, auf die wir zugehen, auf die wir uns freuen, die ja unser Ziel ist, die unser Leben hoffentlich bestimmt. Eine Hoffnung, die wunderbar ist und wir darauf zugehen und uns freuen, eines Tages im Schauen leben zu dürfen und nicht mehr nur im Glauben, so wie wir im Moment gerade leben. Wir haben jetzt die letzten 14 Tage zwei Beerdigungen hinter uns in der Verwandtschaft. Das ist aber doch ein bisschen über den Durchschnitt. Und es ist so interessant zu sehen, wie trostlos und wie ohne Hoffnung eine Beerdigung ist, wenn ein Mensch, der nicht glaubt, nicht gläubig ist, der keine Beziehung zum Herrn Jesus gehabt hat, der sein Leben lang das geleugnet hat, wie er beerdigt wird und die Hoffnung für die Hinterbliebenen tatsächlich einfach nur der Trost ist, zu sehen, wie viele Menschen anwesend sind, um Anteil zu nehmen an dem Geschehen ist. Das ist der einzige Trost. Dann die zweite Beerdigung, ein bisschen schwierig jetzt zu sagen, weil da war es klar und doch nicht klar, ob diese Frau gerettet ist oder nicht gerettet ist. Es gibt mal so Tendenzen, aber es war eher, ich war selber nicht dabei, aber von dem, was ich gehört habe, war es eher von der Hoffnung geprägt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und dass diese Frau dann dort eben auch sein wird. Und dann habe ich die Beerdigung meines Vaters vor Augen vor 2 Jahren, wo es einfach so klar war, dass er bei Jesus ist und es völlig außer Frage stand und wie diese Trauerfeier eigentlich gar keine wirkliche Trauerfeier war, sondern fast ein Freudenfest, wirklich erstaunlicherweise, hätte ich so nicht erwartet, aber das uns einfach zeigt, wenn wir unsere Hoffnung in Christus setzen, dann gehen wir nicht vergeblich durchs Leben, dann leben wir hier nicht mit dem Ziel, hier irgendetwas aufzubauen oder etwas zu erreichen, sondern dann haben wir ein Ziel, das irgendwo ganz anders verankert ist, in einer himmlischen Region, in einer himmlischen Welt. Ein Ziel, das eine Zukunft hat, über alle diese Zeiten und über alle Situationen hinaus. Davon redet unser Text unter anderem heute auch. Und jetzt möchte ich den Bibeltext lesen aus dem Römerbrief Kapitel 13, die Verse 11 bis 14. Ich habe es letztes Mal kurz schon angesprochen, als ich die Verse davor durchgegangen bin, aber jetzt nochmal Verse 11 bis 14 aus Römer Kapitel 13 im Speziellen. Und dieses sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns anständig wandeln, wie am Tage, nicht in Schlemmerei und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Lass mich noch mal beten. Jesus, danke, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass wir darin deinen Willen finden. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du ja meine Lippen segnest und sie dein Wort verkündigen und Gnade schenkst bei den Zuhörern, dass wir hören und verstehen, was dein Wille ist. Amen. Ja, dein Ziel bestimmt dein Leben. So habe ich als große Überschrift quasi darüber geschrieben, dein Ziel bestimmt dein Leben. Das, worauf du zugehst, darauf richtest du dein Leben hoffentlich auf. Und so habe ich das Ganze in 2 Punkte eingeteilt. Einmal das Ziel vor Augen und der zweite Punkt, nachdem ich zuerst geschrieben habe, das Ziel im Herzen, habe ich gedacht, nee, das Leben im Herzen ist besser formuliert. Nehmen wir das Leben im Herzen. Wir wollen aber mit dem ersten Punkt beginnen, das Ziel vor Augen. Jeder von uns hat wahrscheinlich schon Interviews mit Sportlern gesehen, die an einer Olympiade, den Olympischen Spielen teilgenommen haben oder Fußballer bei einer Welt- oder Europameisterschaft. Jeder, der zugelassen wird, der teilnehmen darf, was hat er für ein Ziel? Hat er das Ziel erreicht, wenn er teilnehmen darf? Er hat das Ziel noch nicht erreicht und das ist uns alles klar. Und sein Ziel ist auch nicht der dritte Platz, oder? Das ist auch jedem klar. Wenn er antritt, dann ist sein Ziel die Goldmedaille, der erste Platz. Ja, Jeremias kennt sich aus, genau. Gleich die Hand nach oben hier. Erster Platz, das ist das Ziel, die Goldmedaille, den WM-Pokal, den EM-Pokal. Wenn einer in den Krieg zieht, dann zieht er auch nicht in den Krieg und baut irgendwo im Wald ein nettes Zeltlager aus und sitzt am Lagerfeuer und grillt irgendwelche Schweinehaxen, sondern dann hat er ein Ziel. Er will als Sieger hervorgehen. Zweiter zu werden ist in dem Fall sowieso keine Option, aber das ist generell keine Option, auf weniger zu zielen als auf den ersten Platz. Wie gesagt, im Sport die Goldmedaille, der Ehrenkranz, im Krieg den Feind zu besiegen. Das Ziel vor Augen stehen habend, geben diese Leute alles, sind da wirklich bereit, Opfer zu bringen. Denn es ist vielleicht ihre einzige Möglichkeit, in diesem Turnier eine Medaille zu gewinnen. Es ist vielleicht die einzige Teilnahme, die sie da haben. Sie wissen ja nicht, ob das nochmal so klappt. Und das Ziel, das Paulus den Römern vor Augen stellt und damit letztlich auch uns vor Augen malt, ist auf jeden Fall die Rettung. Und die Rettung ist nicht die Rettung, dass wir gläubig geworden sind, sondern ist die Rettung, dass Jesus wiederkommt. Denn er sagt, die Nacht ist vorgerückt. Der Tag der Errettung ist heute näher wie gestern, ist heute näher, als da ihr gläubig geworden seid. Er weist uns auf den Tag hin, der uns hineinbringt in die Verherrlichung unseres sterblichen Leibes, vom Sterblichen zum Unsterblichen. Und das ist Paulus' Anliegen, dieses Ziel will er, dass es nicht verloren geht, dass die Römer darauf hinarbeiten, dass sie das vor Augen haben und in diesem Sinn, auf dieses Ziel zuzugehen, bedeutet auch die Zeit zwischen dem heutigen Zeitpunkt, zwischen heute und dem Zeitpunkt des Erreichen des Zieles, den zu verstehen und den auszukaufen. Weil wir zu Christus gehören, das ist natürlich die Voraussetzung, so wie die Teilnahme an einem Turnier im Sport, an einer Olympiade eben auch die Qualifikation ist, so ist die Voraussetzung, dieses Ziel überhaupt zu erreichen, die Begegnung mit Jesus überhaupt zu erleben. So ist die Voraussetzung dafür, Jesus Christus zu kennen, in einer Beziehung mit ihm zu stehen, an ihn zu glauben und ihm jeden Tag näher zu kommen. Dieses Ziel, das verkürzt sich mit jedem Tag. Die Strecke wird mit jedem Tag kürzer, ist das nicht herrlich? Jeden Tag kommen wir näher an dieses Ziel. In Epheser 5, Vers 16, da nimmt Paulus auch Bezug auf dieses Zeitliche und er erinnert uns daran oder schreibt den Ephesern hier, Vers 15, seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt. Also auch diese Zeit von heute bis dieses Ziel, die Vereinigung mit Jesus Christus erreicht ist, da sollen wir mit Sorgfalt wandeln, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und Paulus schreibt dann an die Epheser, kauft die Zeit aus, nutzt die Zeit, lasst sie nicht einfach verfließen, lasst sie nicht einfach vergehen, denn die Tage sind böse. Und dann gibt er noch weitere Ermahnungen. Die Zeit zu verstehen, die Zeit auszukaufen, heißt sie zu nutzen. Das heißt, sich vorzubereiten, vorbereitet zu sein und nicht überrascht zu werden. Nicht überrascht zu werden. Wir wissen, dass der Herr Jesus wiederkommt. Die Frage ist, sind wir bereit, ihm zu begegnen? Oder gehören wir zu denen, die schlafen? Er fordert ja auch vom Schlaf aufzuwachen, eben nicht zu schlafen, bereit zu sein, ja, darauf zu warten, dass Jesus wiederkommt. Ich erinnere mich an die Zeit im letzten Jahrhundert, im letzten Jahrtausend, nenn es wie du willst, als es auf das Jahr 2000 zuging. Da war so eine Zeit, wo die Erwartung, dass Jesus wiederkommt, in der Gesellschaft super hoch war. Da hat jeder gedacht, bis zum Jahr 2000 wird Jesus wiederkommen. Da hat man befürchtet, in diesem Jahr brechen alle Computerprogramme zusammen, die ganze Welt funktioniert erstmal nicht mehr. Große Sorge, und die Christen haben sich gefreut, der Herr Jesus wird wiederkommen in dieser Zeit. Jeder hat darauf gewartet und jeder hat mit dieser Erwartung gelebt und gefiebert. Und dann ist der Zeitpunkt vorbeigegangen, das Jahr 2000 hat angefangen, es gab keine bösen Überraschungen, es gab keinen Zusammenbruch der Weltwirtschaft, gar nichts passierte. Die Zeit ist einfach weitergelaufen und die Christen sind alle eingeschlafen. Und jetzt schreibt Paulus hier uns wieder ganz neu, wacht auf, schlaft nicht, wartet darauf, dass Jesus wiederkommt. Lebt so, als würde er heute wiederkommen, als würde er morgen wiederkommen, als würdet ihr ihm begegnen und seid so in dieser Erwartung, dass diese Erwartung euer Leben prägt. Jesus sagt uns in Matthäus 24, Vers 23, wenn der Hausherr oder Hausvater wüsste, in welcher Stunde der Dieb kommen wollte, hier vergleicht er das Kommen, sein Kommen mit dem Kommen eines Diebes in der Nacht, wenn er wüsste, wann der Dieb kommen würde, zu welcher Stunde, so würde er ja wachen und nicht ins Haus einbrechen lassen. Und in dem Vers davor fordert er auf, darum wacht, denn ihr wisst nicht, in welche Stunde euer Herr kommen wird. Wir wissen es nicht und das ist auch okay so. Wir sollen alle Zeit bereit sein, wir sollen vorbereitet sein. Vorbereitet sein heißt also, nicht zu schlafen, sondern zu wachen. Paulus weist uns in 1. Thessalonicher 5, Vers 4 bis 11 darauf hin, dass der Gläubige ein Sohn, eine Tochter des Lichtes ist. Und das ist das, was uns auszeichnen soll, Menschen des Tages zu sein und nicht der Nacht. Und ich möchte diese Verse gerade kurz lesen. Ach halt, was habe ich gesagt? 1. Thessalonicher 5, ab Vers 4 bis Vers 11. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. Was passiert in der Nacht? Was passiert, wenn es Nacht wird hier? In unserem Land, in vielen anderen Ländern, dann werden die Menschen wach, die Ungutes tun, die Unheil suchen, die Böses tun. Vers 6, so lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, im Unterschied dazu, die wir dem Tag angehören wollen, nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, also wir müssen ja auch schlafen körperlich, ja, zusammen mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie er es auch tut. Nochmal der Hinweis, die Zeit auszukaufen, da zu sein, wo erwartet wird, dass du bist im Licht, im Tag. und nicht im Geheimnisvollen in der Nacht, wo die Nacht dich umgibt und du unheilvolle Dinge siehst oder erlebst oder Teil davon wirst. Das führt uns zu unserem Punkt 2, das Leben im Herzen. Das ist wichtig, dass wir das begreifen und verstehen. Wir können die Werke der Finsternis ablegen, wie es in Vers 12 heißt, und die Waffen des Lichtes nutzen. Oder ich sage mal, die Werke des Lichtes anlegen. Und es ist ja so, wenn wir die Welt um uns her betrachten, dann ist es manchmal so, dass ein Ungläubiger viel bessere Werke sozusagen vorzuweisen hat wie ein Gläubiger. Dass er ein viel besseres Leben hat wie ein Gläubiger offensichtlich. Aber darum geht es hier nicht, sondern es geht darum, dass wir die Werke der Finsternis ablegen. Das ist das eine. Und jetzt nicht einfach eine Verhaltensänderung machen aufgrund von eigener Anstrengung, aufgrund von eigenem Wollen und Willen heraus, sondern die Waffen des Lichts anlegen. Es geht hier nicht um Werke anlegen, sondern um die Waffen des Lichts anzulegen. Das ist, was uns Paulus hier sagt. Also nicht einfach eine Verhaltensänderung durchführen. Verhaltensänderung, das kann antrainiert werden, das muss auch nichts Schlechtes sein, aber das ist nicht mit geistlichem Leben zu verwechseln. Die Verhaltensänderung hat erstmal nichts mit einer Veränderung durch den Heiligen Geist zu tun. Und deshalb redet Paulus hier vom Ablegen, das eine Anlegen, die Waffen des Lichts, und nicht einfach gute Werke tun. Die Werke der Finsternis ablegen. Der Gläubige ist dazu aufgefordert, nicht einfach eine Anpassung des Verhaltens durchzuführen, sondern sich zu heiligen, seine Gesinnung, sein Denken zu erneuern, wie wir es in Römer 12, Vers 1 gelesen haben, seine Gesinnung zu erneuern, sein Denken zu erneuern und aus diesem neuen Denken, aus dieser neuen Gesinnung heraus zu handeln. Was sind die Waffen des Lichts? Den meisten von uns wird sofort die geistliche Waffenrüstung einfallen, in Epheser 6 ab Vers 10. Auch mir ist es eingefallen. Und deshalb habe ich gedacht, es ist sicher schlau, da mal einen Blick reinzuwerfen. Und da werden wir aufgefordert, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Und jetzt kommt der nächste Vers, der entscheidend ist und der deutlich macht, mit was wir es zu tun haben und warum unser Leben, unsere guten Werke nicht einfach eine Verhaltensänderung sein können. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher, die Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. So, das ist unser Kampfgebiet, ein unsichtbarer Kampf, ein unsichtbare Mächte, die uns versuchen dahin zu bringen, dass wir Dinge tun, die wir nicht tun sollen. Also unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. Und als ich das gelesen habe, ist mir ein Jungscharlied eingefallen, das wir auf Zeltlagern öfters mal gesungen haben, zumindest wenn das Thema gepasst hat. Und ich möchte es gerade mal vorlesen, weil das fasst die Waffenrüstung sehr gut zusammen und vielleicht kann der eine oder andere sich dadurch das eine oder andere besser merken. Da geht es also um ein Ritterlager und deshalb heißt das Lied, was ein guter Ritter braucht. Man könnte ja auch singen, was ein guter Römer braucht. Ja? Von Kopf bis Fuß, vom Rücken zum Bauch, alles soll geschützt sein. Von links nach rechts und rundherum, das gibt dir Jesus auch. Der Helm des Heils heißt, gib gut Acht, Jesus hat dich neu gemacht. Und dann kommt wieder der Refrain, der zweite Vers, der Panzer der Gerechtigkeit, Jesus hat dich von Schuld befreit. Jesus hat von Schuld befreit, das ist, was Jesus getan hat. Drittens, der Gürtel der Wahrheit ist nicht schlecht, Jesus macht dich wahr und echt. Das ist, was geschieht. Dazu brauchen wir diese Waffenrüstung Gottes. Das Schild des Glaubens sagt, okay, ich vertraue, auch wenn ich nicht sehe. Die Stiefel trägt, wer unentwegt Gottes Frieden weiterträgt. Das ist unsere Aufgabe, unser Ziel. Das Schwert, die Bibel, nimm sie mit in Kopf und Herz bei jedem Schritt. Dann haben wir sie immer dabei, oder? In Kopf und Herz bei jedem Schritt. Was ein guter Römer braucht, von Kopf bis Fuß, vom Rücken zum Bauch und so weiter. Eine Schutzausrüstung, die uns bewahrt vor Angriffen des Feindes, die uns aber auch innerlich zurüstet und wir wissen, zu welcher Armee wir gehören, zu welchem Lager wir gehören und wissen, wer unser Herr ist und wer uns zumutet, in den Kampf zu gehen und in den Krieg zu ziehen. Hier wird deutlich, es geht um unsere Gesinnung, um unser Denken und das Denken des Gläubigen. Und da ist es eben die Frage, ist unser Denken erfüllt mit Gottes Wort? Das ist vielleicht banal, das ist vielleicht etwas, was man ständig hört, aber es ist eben essentiell. Es ist so, wie wir täglich immer wieder Wasser trinken, feuchte Flüssigkeit zu uns nehmen und wie wir gar nicht darüber nachdenken, dass das notwendig ist. Unsere Kleinste, die ist heute nicht da, hat Lungenentzündung, die will gerade nicht trinken. Und es ist richtig schwierig, ihr einfach nur eine Spritze mit 5 Millilitern Wasser einzuflößen. Ja? Das ist ein richtiger Kampf tatsächlich. Und da merkt man, was im normalen Alltag einfach so nebenher geschieht und wir gar nicht darauf groß und sonderlich achten. Aber so soll unser Denken erfüllt werden mit dem Wort Gottes, mit in der Gemeinschaft, mit Geschwistern und im Gebet. Und ich habe mir aufgeschrieben, vielleicht sollten wir uns weniger mit der Frage beschäftigen, die ja zu so einer kleinen Bewegung oder vielleicht größeren Bewegung geworden ist. Bin da nicht mehr ganz auf dem aktuellen Stand. Es gab mal die Bewegung, what would Jesus do? Ja, die Frage, was würde Jesus tun? Und das hat uns oder hat die Menschen beschäftigt, was würde Jesus tun? Und da gab es so ein nettes Gummiarmbändchen, WWJD auf dem reingemalt in dieses Armbändchen und das sollte daran erinnern, in gewissen Situationen sich vor Augen zu halten, was würde Jesus tun? Ich glaube, das ist die falsche Frage, weil du bist nicht Jesus und ich auch nicht. Das ist die falsche Frage. Wir müssen uns nicht fragen, was würde Jesus tun? Ich denke, wir sollten uns eher fragen, was gibt Gott die Ehre? Was gibt Gott die Ehre? Wie verhalte ich mich, dass Gott geehrt wird? Wie kann ich in Herausforderungen geistlich handeln? Das ist die Frage. Jesus, er steht so weit über uns. Er ist der Sohn Gottes. Und was würde Jesus tun? Wir wissen es nicht. Und wir können es auch nicht, wie er gehandelt hat, handeln. Aber wir können uns fragen, was gibt Gott die Ehre? Wie kann ich geistlich vorgehen? Wie kann ich geistlich handeln? Und das setzt voraus, dass wir unsere Bibel kennen. Das setzt voraus, dass wir wissen, was in der Bibel steht. Dass wir wissen, was ist Gottes Sichtweise? Was ist das richtige Verhalten? Und das wiederum setzt natürlich voraus, dass wir Jesus Christus begegnet sind. Dass wir eine persönliche Beziehung zu ihm haben, dass du eine persönliche Beziehung zu ihm hast und dass er dir rettenden Glauben geschenkt hat, dass du nicht einfach nur ein Mitläufer bist, der all diese frommen Worte kennt, der sich gern in eine Gesellschaft begibt, wo Menschen über Glauben reden und sich da wohlfühlt. Es setzt voraus, dass du eine persönliche Beziehung zu ihm hast. Und dieser rettende Glaube, den finden wir und findest du eben nur bei Jesus Christus und am Kreuz von Golgatha. Da beginnt rettender Glaube. Da hat dein Leben ein Ende und das Leben Christi lebt in dir, um das in diesem Bild mal zu formulieren. Dein Leben hat ein Ende und dein Leben muss ein Ende haben. Es geht in diesem Leben nicht um dich, auch wenn du denkst, auch wenn ich denke, ich bin der wichtigste Mann in meinem Leben. Ja, klar. Es ist nicht richtig. Also, ja, wir sollten so Selbstverwirklichung und Selbstachtung und was weiß ich, ähnliches denken. Mit dem sollten wir uns nicht auseinandersetzen. Keiner von uns hat ein Problem, sich selber zu lieben. Das geht alles automatisch, das tun wir alle automatisch. Da müssen wir uns nicht anstrengen, das tun wir. Wir haben ein Problem damit, uns selbst zu verleugnen. Und daran müssen wir arbeiten. Ja, durch Christi Tod und seine Auferstehung bekommst du eben dieses neue Leben und dieses neue Denken. Und dann solltest du dich fragen, wie kann ich anderen dienen? Und diese Erkenntnis sollte zu einer Lebenshaltung werden, sodass sie dich wirklich erfüllt, dass sie dein Ziel ist, dass du darin lebst. Dass du, klar, deinen Job musst du ja machen, von irgendwas musst du leben, aber was ist mit deiner Freizeit? Was ist mit deinem Restleben neben deinem Job? Oder was ist auch mit deinem Leben in deinem Job? Fragst du dich da, was würde Jesus tun, wenn du vielleicht einem schwierigen Kunden oder einem schwierigen Kollegen begegnest? Wie würde Jesus sich verhalten? Paul hat gestern gesagt in einem anderen Zusammenhang, aber das passt jetzt gerade. Jesus Christus ist vor Pilatus gekommen und er hatte sich nicht verteidigt. Er hätte alle Möglichkeiten gehabt, sich zu verteidigen, sowohl mit Worten sich zu verteidigen, als auch mit Legionen von Engeln sich zu verteidigen. Da hätten die Römer mal ganz alt ausgesehen, wenn Jesus da ein Wort gesprochen hätte. Und er hat es nicht getan. Er ist demütig geblieben und ist diesen Weg der Erniedrigung gegangen. Und das ist unser Vorbild. Wenn wir die Waffenrüstung Gottes angelegt haben, wenn wir die Waffen des Lichtes angelegt haben, dann sagt uns der Epheserbrief in diesem Vers 18, wenn wir dieses angelegt haben, dann sollen wir nicht einfach hinsitzen und Däumchen drehen und warten, bis die Pfeile kommen, sondern dann sollen wir die Zeit nutzen, indem wir beten. Indem ihr zu jeder Zeit betet und mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Und so weiter. Und Paulus schreibt dann auch, und auch für mich. Er selber stand auch oder hat auch Gebet gebraucht, hat auch diese Waffen, diese Waffen des Lichts gebraucht. Er hat sich damit umkleiden müssen und hat die Gemeinschaft der Heiligen gebraucht, dass sie auch für ihn beten. Das sind die Waffen des Lichts, von denen Paulus zu den Römern schreibt. Und dann geht er weiter und geht noch so ein bisschen vielleicht in den Alltag hinein oder in die Situation hinein. Vers 13 im Römerbrief, Kapitel 13, lasst uns anständig wandeln wie am Tag. Wie am Tag. Ehrbar, übersetzt Luther hier statt anständig. Anständig, ehrbar. Lasst uns so wandeln, lasst uns so unterwegs sein, dass Jesus Christus nicht beschmutzt wird, dass sein Name, sein Ruf durch das Verhalten des Gläubigen, durch dein Verhalten eben nicht in Mitleidenschaft gezogen wird, nicht in Frage gestellt wird. Und das wiederum hat eben auch zur Folge, dass wir manches Mal auf unsere Rechte verzichten, dass wir manches Mal schweigen, dass wir manches Mal eine Stellung einnehmen, in der wir uns ungerecht behandelt fühlen, aber um Christi Willen darauf verzichten, Recht zu haben und Streit zu beginnen oder Streit eskalieren zu lassen. Und das ist manchmal schwierig, das ist manchmal herausfordernd. Ja, auf Recht zu verzichten, Unrecht geschehen zu lassen. Der Gläubige, er ist bevorzugt. Wenn er den Geist Gottes hat, hat er die Möglichkeit oder ist er frei, eben Dinge zu tun bzw. nicht zu tun, die andere, die Welt tun müssen. Der Gläubige hat die Möglichkeit, frei zu sein und nicht zu gewissen Veranstaltungen gehen zu müssen oder nicht bis ins Letzte an irgendwelchen Gelagen teilnehmen zu müssen, sondern eben da frei zu sein und gar nicht hingehen zu müssen. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen konkreter. Man muss nicht auf jeder Geburtstagsparty von Kollegen gewesen sein und auch nicht auf jedem geschäftlichen Essen, an jedem geschäftlichen Essen teilgenommen haben. Ich habe es schon mal erzählt, denke ich. Ich war auf einer Schulung im Allgäu und weil das über 2 Tage ging, ist es halt so gewesen, dass man dann abends noch essen gegangen ist. Aber dort in Bayern, da fließt halt das Bier wie anderswo das Wasser. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Und da hat, während ich ein Glas, ich weiß nicht, hatte ich Cola oder was auch immer getrunken hatte, haben die anderen jeweils schon 3 oder 4 Gläser Bier intus gehabt, haben das schon sich gegönnt. Ja. Und da muss ich dann nicht bleiben bis zum Schluss, weil ich weiß, wo das endet. Die Gespräche sind auch immer zweideutiger geworden, immer unschöner geworden. Und da kann ich dann einfach gehen. Da hab ich die Freiheit als Christ einfach zu gehen. Das heißt, es ganz praktisch nicht in dieser Blase mit zu schwimmen, nicht mit dabei zu sein. Das heißt, es ganz praktisch im Licht zu wandeln und eben nicht sich von der Finsternis gefangen nehmen zu lassen. Lasst uns anständig wandeln, ehrbar wandeln, wie am Tag. Am Tag, wenn es hell ist und jeder sieht, was du tust, dann tust du deutlich weniger Böses, Unschönes, Nicht-Ehrbares, wie in der Nacht, wenn du dich im Schutz oder wenn du dich geborgen fühlst im Schutz der Dunkelheit und denkst, es sieht dich vielleicht doch nicht jeder und so hast du mehr Möglichkeiten, Dinge zu tun, die eben nicht richtig sind, die eben böse sind und die Gott nicht ehren, die Jesus keine Freude bereiten, die ihm keine Ehre bringen. Die Frage, mit wem und zu welchem Zweck triffst du dich, mit welchem Zweck umgibst du dich mit Leuten? Vielleicht solltest du die Frage stellen, kann ein heiliger Gott bei deinem Gespräch mit dabei sein, mit deinen Kumpels, wenn du zusammen bist, mit deinen Arbeitskollegen? Kann er zuhören oder wäre es dir vielleicht unangenehm oder peinlich, wenn er dabei sitzen würde? Manchmal haben wir ja so ein Empfinden, dass wir merken, oh, jetzt gehe ich weg von der Heiligkeit Gottes, jetzt bewege ich mich in ein Umfeld, wo ich Jesus nicht mitnehmen könnte, wo ich eben nicht ihn neben mir haben könnte. Vers 13 beschreibt uns, wie unser Leben, unser Glaube sich auswirken soll. Diese Dinge, die hier beschrieben sind, die kommen mit Einbruch der Dunkelheit, wie schon gesagt. Sie fangen oft harmlos an, das eine Glas Bier. Und wo Alkohol im Spiel ist, kommt mehr Alkohol dazu. Und wo mehr Alkohol im Spiel ist, da kommt Unmoral dazu. Die Moral nimmt ab. Und da gehörst du als Gläubiger nicht hin. Ich möchte es einfach mal so ganz konkret versuchen zu formulieren, ohne jetzt jemand direkt auf den Schlips zu treten. Ich weiß ja gar nicht, was eure Gewohnheiten sind, zum Glück, muss ich sagen. Aber ja, einfach darüber nachzudenken. Ich kenne viele Christen, die sagen, ein Glas Bier, das macht doch nichts. Natürlich macht ein Glas Bier nichts. Aber das zweite macht ja auch noch nichts und das dritte vielleicht auch noch nichts. Und so rutsche ich in etwas hinein, was nicht gut sein kann. Und das ist nicht immer sofort, das passiert nicht immer sofort. Aber es gibt diesen Spruch, wenn du dem Teufel den kleinen Finger reichst, was macht er dann? Dann nimmt er die ganze Hand. Und es wird irgendwann geschehen. Und es wird schleichend sein und du wirst es gar nicht merken. Und wie gesagt, mit dem Alkohol nimmt die Moral ab. Die Witze deiner Kollegen, die werden ja immer zweideutiger, immer und dann wieder immer eindeutiger, aber in eine Richtung, wo du eigentlich gar nicht mehr mitkönnen solltest. Sexuelle Anspielungen sind an der Tagesordnung und da haben wir einfach als Christen nichts zu suchen. Da gehören wir nicht hin. Außer wir wenden das Blatt und wir sagen, du, darf ich dir mal aus meinem Leben erzählen, was Jesus für mich getan hat? Dann hast du wahrscheinlich ganz schnell alle Zuhörer bei dir, oder? Oder der Tisch leert sich ganz schnell, je nachdem. Aber wisst ihr, genau da beginnt der Kampf. Der Kampf beginnt nicht da, wo die Schlacht tobt. Der Kampf beginnt schon viel früher. Der beginnt da, wo ich in Kleinigkeiten bösem Unmoral Raum gebe. Da, wo ich das Harmlose versuche, oder das nicht harmlose Versuch als harmloses Event zu erklären. Und wir als wahre Gläubige, du als wahre Gläubige, du kennst eigentlich die Antwort. Dein Gewissen im Inneren, in deinem Inneren sagt dir, dass du da nicht richtig bist. Aber mit der Zeit wird das Gewissen halt auch immer mehr, die Zähne, die da sonst nagen, die werden immer stumpfer, die werden immer mehr abgeschliffen. Und dann ist das Gewissen kein Indikator mehr für eine Gefahr, sondern dann ist es halt wie so ein Rädchen, das sich dreht, ohne irgendwelchen Schaden anzurichten. Und Paulus sagt hier ganz klar, pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Das ist ganz klar eine sexuelle Aussage, um die es hier geht. Du kannst eine Frau nicht verhindern, dass eine Frau an dir vorbeiläuft, aber du kannst verhindern, dass deine Gedanken da weiter kreisen und weiter sich darum drehen. Du kannst nicht verhindern, dass auf deinem Bildschirm wahrscheinlich irgendwelche Werbungen oder Bilder aufploppen, aber du hast in der Hand, was du damit machst, ob du dem Raum gibst. Und dann merkst du, das, was du in dich hineinlässt, das bestimmt dich, das prägt dich, das erfüllt dein Denken und bestimmt dann auch dein Handeln. Ein zweiter Satz von Luther war, du kannst nicht verhindern, dass ein Vogel über deinen Kopf fliegt, aber du kannst sehr wohl verhindern, dass er ein Nest auf deinem Kopf baut. Das sind ja so solche Sprichwörter geworden, die aber so viel, so tief sind, so eine Aussage haben und die uns eigentlich warnen sollten davor, kleinen Dingen Raum zu geben. Pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden, denn irgendwann folgt die Unmoral, irgendwann folgt der Ehebruch, der Seitensprung. Das ist der Weg Satans, das ist, was er will. Es geht immer nur ein bisschen weiter, ein bisschen weiter, ein bisschen weiter und irgendwann ist es zu weit. In früheren Jahrhunderten hat ein Herr einen neuen Kutscher gesucht und er hat ein paar Bewerber gehabt und hat sie mit der Kutsche zu einer Klippe geführt. Und jetzt wollte er sehen, wie fahren diese Kutscher an dieser Klippe vorbei. Und die Kutscher haben versucht, alle so nah wie möglich an die Klippe heranzufahren und dann entlang zu fahren, um zu zeigen, was für Begabungen sie haben, wie toll sie sind, wie nahe sie an die Klippe heranfahren können. Und dann kam der Letzte und er ist 20 Meter von der Klippe ganz gemütlich über die Wiese gefahren. Und dieser Herr hat ihn dann gefragt, ja, was ist denn das? Du hast ja deine Fähigkeiten gar nicht gezeigt. Und dann hat er gesagt, doch ich bleibe von der Gefahr fern. In dieser Art und Weise geht die Geschichte. Der eine oder andere hat sie vielleicht schon mal gehört. Ich halte mich von der Gefahr deutlich fern. Ich versuche nicht, wie weit kann ich mit der Welt mitgehen. Ich versuche, wie heilig kann ich leben. Ich muss nicht bis an den Abgrund gehen. Ich will bei Christus bleiben. Das ist der Unterschied zwischen Finsternis und Licht. Das ist der Unterschied zwischen Leben in der Welt und Leben als Jesus-Nachfolger. Zieht den Herrn Jesus an. Das ist die einzige richtige Aufforderung, die einzige richtige Entscheidung, die Paulus hier den Römern schreibt, den Herrn Jesus anziehen. der Herr Jesus anziehen, das ist, was wir in der Waffenrüstung eigentlich anziehen. Er ist unser Glaube, er ist unser Helm des Heils, er ist unser Panzer der Gerechtigkeit, er hat es für uns erwirkt. Er ist unser Gurt der Wahrheit, unser Gürtel, der uns hilft, die Wahrheit zu sagen, die Wahrheit zu leben, die Wahrheit zu tun. Er ist all das und er ist das Wort, er ist das Schwert, mit dem wir kämpfen sollen. Ich möchte zusammenfassen, wir haben darüber gesprochen, dass wir das Ziel vor Augen haben sollen, das Ziel vor Augen haben sollen und dass wir es nicht verlieren sollen, dass wir darauf ausgerichtet sind, dass wir darauf zugehen und dass dieses Ziel vor Augen, dass wir uns da von nichts ablenken lassen, im übertragenen Sinne, diese Goldmedaille zu gewinnen. Und wir haben gesehen, wir brauchen oder dass das Leben muss oder findet im Herzen statt und wirkt sich dann nach außen aus. Veränderung, Wachstum zu Christus hin geschieht im Herzen, indem wir diese Waffenrüstung des Lichts anlegen, indem wir uns damit beschäftigen, indem wir sie lieben lernen, indem wir den Herrn Jesus Christus anziehen und indem wir mit ihm leben. Damit möchte ich schließen und noch beten. Herr Jesus, du gibst uns Wege und Möglichkeiten, im Leben mit dir zu wandeln, im Licht zu wandeln. Und es ist mein Gebet und meine Bitte, dass wir nicht zu den Schlafenden gehören, dass wir wachsam sind, dass wir wachen, dass wir dich erwarten, uns auf dich freuen, auf dich zugehen, auf dich zuleben. Und diese Waffenrüstung, die wir anziehen sollen, sie anziehen und auch gebrauchen im Gebetskampf, im Kampf gegen Satan, im Kampf gegen die Gefahren dieser Welt. Danke, dass du uns erlöst hast und herausgerissen, herausgerufen hast aus den Fängen des Teufels und hineinversetzt hast in das Reich deines lieben Sohnes. Dich möchte ich dafür preisen und deinen Namen rühmen. Amen.